Psalm 96, ich lese den ganzen Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt dar dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt dar dem Herrn Ehre und Lob. Bringt dar dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König, darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt, es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln, vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da sind, dem Gottesdienst, dass wir miteinander können, auf Gottes Wort hören, auch Gott zu loben, uns zu freuen, auch über ihn, über seine Person, wie es der Psalm auch ausdrückt. Ja, schön auch, dass wir Gottes lebendiges Wort auch unter uns haben, miteinander heute Morgen in der Kindergruppe, die Teenies und auch bei uns Erwachsenen. Da sind wir sehr dankbar. Wir wollen gerade aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken vielmals, dass wir ja, so viel Grund haben, dich zu loben, dass wir Grund haben zum Singen, dass unsere Lieder für dich sind, zu dir kommen. Danke vielmals für alles, was du da hast. Danke dürfen wir wissen, dass dir alle Herrschaft gehört, im Himmel und auf der Erde. Und dass du einmal sichtbar wirst kommen und über die Erde wirst regieren, Gerechtigkeit wirst ja, einsetzen. Danke, dass wir dürfen wissen, dass wir dabei dürfen sein, wenn es so weit ist. Und so wollen wir auch bitten jetzt um deinen Segen für den Gottesdienst, dass wir uns wieder zurüsten lassen können, dass wir auch im Alltag können, ja, dich immer mehr ehren und verherrlichen. Hilf uns, dass wir offene Ohren und Herzen haben. Hilf auch den Leiter in den Kinderprogrammen mit den Teenies, schenk du Weisheit, die richtigen Worte und dass dein Wort auch darf, ja, frühe Entscheidungen bewirken, auch bei unseren Kindern und Teenagern. Aber auch, dass wir Erwachsene immer wieder die richtigen Entscheidungen fällen in unserem Leben und dir den ersten Platz geben. Da wollen wir bitten, dass auch der Gottesdienst heute dazu beitragen darf. Amen. Wir haben letzte Woche vom reichen Jüngling gehört und da geht es heute auch weiter. Es gibt im Wort Gottes ein Kapitel, wo sich schwerpunktmäßig mit dem Reichtum beschäftigt. Und ich möchte uns zur Vertiefung und auch zur Einstimmung auf die Predigt daraus vorlesen. Schlagen wir das aus, auf 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 6 bis 19. Wenn ihr mal Anweisungen sucht für Reiche oder für uns Schweizer, dann leset mal das Kapitel 1. Timotheus 6. Da findet man ganz viel drin. Ich lese ab Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ja, üben wir uns in dem, was wir hier gelesen haben, das betrifft uns, die reichen Schweizer, üben wir in dem Sinn zu handeln, nicht hochmütig zu sein, nicht auf den Reichtum zu vertrauen, gut zu tun mit unserem Reichtum, grosszügig zu sein, gleichzeitig genügsam, das sind nur einige Stichworte. Und vor allem, dass wir nach dem wahren Reichtum streben, nach der Gottesfurcht und nach dem zu jagen, was wir im Vers 11 gelesen haben, nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut, das ist Reichtum, das bestehen bleibt. Ich möchte gerne vor der Predigt mit uns nochmals Lied üben, das wir vor zwei Wochen kennengelernt haben, das Lied 238. Sie kommen von Ost und West.
Es ist mir bewusst worden bei diesem Lied, einfach ideal, dass das wird sein. Es wird genau so sein. Wir werden es genau so beobachten. Menschen von Ost, von West, von Süd, von Nord. Und sie werden kommen in den Hochzeitssaal. Und alle, die Kinder Gottes sind, dürfen dabei sein. Es wird völlig real sein, völlig real. Ich habe diese Woche ein paar so Erlebnisse gemacht, was mich auch das erinnert hat, wie real das der Herr Jesus ist. Sachen, die passieren, wo man denkt, wenn man das müsste arrangieren, es wäre eine Unwahrscheinlichkeit von 0,00 oder eine Wahrscheinlichkeit von, wir können es kaum beziffern. Aber der Herr Jesus kann es arrangieren und kann es führen. Es zeigt einfach, er ist wirklich sehr real. Und so dürfen wir auch wissen, dass er jedes von unserem Herz kennt, von unserem Leben kennt, von unseren Nöten. Er ist gegenwärtig. Ich will noch beten zu ihm. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, du treue Heiland, dass wir dürfen geborgen sein in deiner Hand. Die Welt nimmt ihren Lauf. Wir dürfen das Vorrecht haben, zu dieser Philadelphia-Generation zu gehören. Ganz unübersehbar zu dieser Generation, die unmittelbar wird die Wiederkunft vom Herr Jesus bezeugen, erleben oder sicher die Vorbereitungen darauf. Die Ereignisse, die sich immer mehr verdichten, dürfen wir Zeugen sein davon, dürfen wir beobachten. Und es ist darum so ein Vorrecht, was uns anhaltet dazu, dass wir ja näher zu dir kommen, dass wir zu dir uns ziehen lassen. Und dass wir dürfen uns bergen in dir. Gleichzeitig nimmt der Druck von der Welt vom Find zu. Er wird möglichst alles zerfetzen. Er wird zertrampeln, zertreten, fressen und zerstören. Das wird ja das Reich sein, wo wird da sein, Herr, wenn du deine Gemeinde rufst. Das wird das vierte Tier sein, das Reich, wo keine Rücksicht wird nehmen auf nichts. Wir haben keine Verheißung, dass wir vom Erleben von dieser vierten Herrschaft, die so viel schrecklicher ist als alles, was die Welt bisher gesehen hat, dass wir von dieser Herrschaft werden entgehen. Aber wir dürfen sicher sein, Herr, dass wir dürfen mit dir in den Himmel entrückt werden, bevor dass auch der Mensch von der Sünde sein Unwesen treibt, das aus dem vierten Tier raus wird entstehen. Und so merken wir einfach, wie nach das all die Ereignisse sind. Und wir wollen unsere Häupter erheben und die erwarten und auch tun, was du uns aufträgst, nämlich bitten, dass wir würdig erachtet werden, dem allen zu entfliehen und vor dem Sohn Gottes zu stehen. Das wollen wir auch hier und jetzt gerade tun, Herr Jesus. In deinem Namen bitten wir, dass du uns doch Gnade gibst, einem jeden Einzelnen zur Zubereitung, damit wir dürfen, ja, schon gleich vor dir stehen. Herr, allein in deiner Gerechtigkeit, nicht in unserem Werk, nicht in unserem Gutsein, aber in deiner Gerechtigkeit und Gnade. Wir danken dir, du treue Herr. Bitte red du jetzt durch dein Wort. Führ und leid du, gib Gnade, Herr. Verhindere du jede falsche Aussage. Und ich beuge mich mit allem unter dein Wort, unter dein mächtige, gewaltige Wort. Herr, wir lieben dein Wort von ganzem Herzen. Wir sehnen uns nach mehr von deinem Wort in uns, in unserem Herz, in unseren Gedanken. Amen. Der Titel der heutigen Predigt aus Lukas 18 heißt: Wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Also eine Frage: Wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Wir dürfen hier weiterfahren, wie wir ja schon letzten Sonntag von Eve so eindrücklich hören durften über dieses Ereignis. Es ist kein Gleichnis, es ist passiert. Es ist genau so passiert. Die Menschenmenge, die ganze Menschenmenge ist Zeuge davon, die Jünger sind Zeugen davon, was da passiert ist mit diesem jungen Mann. Wir haben schon mehrmals gesagt in diesem Kapitel 18, oder ich möchte immer wieder darauf hinweisen, auf den Zusammenhang der Ereignisse. Es ist nicht eine Aufzählung von Ereignissen, eine Liste, die da abgehandelt wird. Was Jesus getan hat, das und das ist passiert. Es steht alles wie ein Körper in einem Zusammenhang. Und ist nicht von ungefähr so in der Reihenfolge geschrieben. Und es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass wir das lernen, besser zu verstehen, diese integrierende Sicht auf das Wort Gottes. Es ist gut, einzelne Verse können uns aufbauen und so weiter, sehr wichtig, aber wir müssen versuchen, mehr und mehr den Zusammenhang zu sehen. Wie passt das zu dem, was vorher war? Wie passt das zu dem, was nachher kommt? Daraus können wir oft viele zusätzliche Lehren erfassen und Punkte. Und das ist ein typisches Beispiel, Lukas 18. Wir haben dann schon gesehen, wie es mit Kapitel 17 zusammenhängt, wo der Herr Jesus über diese vier Säulen der letzten großen Ereignisse dieser Welt gepredigt hat. Und dann der Übergang ins Kapitel 18, wo er zeigen will, wie wichtig das der Glaube ist. Der Glaube und das Gebet, und das ist beides zusammen. Es geht um den Glauben, es geht darum zu wissen, was ist denn rettender Glaube? Eben, wer wird denn von Gott errettet? Aus diesen schrecklichen Zukunftsperspektiven für diese Welt. Wir haben das Beispiel der bittenden Witwe gesehen. Es ist nötig, dass wir ununterbrochen in der Beziehung zu unserem Gott stehen. Die Beziehung wird manchmal unterbrochen, aber es sind immer wir, die daran schuld sind, nicht Gott. Von seiner Seite her gibt es keine Unterbrüche in unserer Beziehung zu ihm. Und es ist nicht eine Beziehung auf Augenhöhe, wie mit einem Menschen. Wer sind wir denn? Wenn wir daran denken, wie Gott geschildert wird in der Offenbarung, im Thronsaal, Offenbarung 4 und 5, diese Heiligkeit, die vier lebendigen Wesen, sie können nicht aufhören, sich auf den Boden zu werfen und die Ältesten vor dem heiligen Gott. Und da hat der moderne Christ das Gefühl von einem Daddy-Gott und er ist auf Augenhöhe mit ihm. Was denken die Menschen eigentlich? Und doch hat dieser Gott eine ganz enge Beziehung zu uns geplant und möchte er mit uns gehen. Und es ist auch in diesem Kapitel so gut beschrieben, wie denn diese Beziehung ist. Wie ein Kind zu seinem Vater dürfen wir sein. Es ist in der Tat so, dass niemand in den Himmel kommt, wenn er nicht in dieser Beziehung steht zu Gott. Wie ein Kind zum Vater. Und da werden viele Menschen ein böses Erwachen haben, die auf diese hochnäsige Weise mit diesem Gott umgingen. Sie haben ihn angerockt in ihren Gottesdiensten und sie haben ihn Daddy genannt. Und sie haben gesagt, ja, wir bauen dein Reich hier auf dieser Welt, von dem er gesagt hat, er allein wird es tun. Und dann meinen sie, dann enden sie bei ihm in der Herrlichkeit im Himmel. Großer Trugschluss. Großer Trugschluss. Und so viele solche Details zeigt uns dieses Kapitel 18. Jeder Abschnitt, jede Begebenheit in diesem Kapitel 18 behandelt eigentlich auf verschiedene Weise diese Frage. Wer wird denn von Gott errettet zum ewigen Leben? Es ist gut, wenn du dich das fragst innerlich, jetzt oder im Verlauf der Predigt. Ja, natürlich, wir wissen es doch. Wir wissen, wer von Gott errettet wird zum ewigen Leben. Wer in die Ewigkeit eingehen darf. In das Reich Gottes, in den Himmel. Nicht wahr? Wir wissen es. Ich bin ganz sicher, jedes von euch wüsste es. Könnt es sagen? Denken wir nur an Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, wer geht ein? Jeder, der an ihn glaubt. An Jesus Christus wird errettet werden. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird errettet werden. Das ist eine Kurzfassung des Evangeliums. Aber Gott lässt es nicht damit bewenden. Er nimmt es sehr genau. Mit diesem rettenden Glauben. Beziehungsweise es ist Gott sehr wichtig, die Menschen wissen zu lassen, welcher Glaube zur Errettung führt. Wir spüren, wie wichtig das ist, zu wissen. Welcher Glaube führt zur Rettung? Der Herr Jesus erklärt sehr vielfältig, aber auch sehr einfach, was rettender Glaube ist. Welcher Glaube zur Errettung durch Gott führt. Zum Beispiel in allen Abschnitten hier in Kapitel 18 spricht der Herr auf die eine oder andere Weise genau davon. Und ganz ausgeprägt im heutigen Abschnitt oder was wir letzten Sonntag gehört haben, vom reichen Jüngling. Die Frage, die wir gestellt haben, wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Habt ihr gemerkt, dass diese Frage selbst schon eine grundlegende Wahrheit ausdrückt? In Bezug auf die Rettung des Menschen und auf das ewige Leben. Welche grundsätzliche Wahrheit spricht diese Frage aus? Wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Ist klar. Gott allein errettet. Gott allein errettet. Wer wird von Gott errettet? Darin steckt die geistliche, grundlegende Wahrheit, Gott allein kann retten. Und damit Jesus Christus, er ist Gott. Und sein Name heißt Retter. Und Gott, der Vater, wird Retter genannt im Neuen Testament. Der Gott, unser Retter, nennt ihn Paulus. Und Jesus selbst heißt Retter. Gott, Jesus Christus allein kann retten. Aber die Frage drückt noch eine weitere grundlegende Wahrheit aus. Die Frage, wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben. Genauso können wir auch eine weitere ganz grundlegende Aussage schon aufgrund dieser Frage machen. Das Entscheidende ist das Wörtlein wer. Damit drücken wir doch aus, nicht alle Menschen werden von Gott errettet. Aus der ewigen Verdammnis zur ewigen Herrlichkeit. Nicht alle Menschen. Darum die Frage, ja, wer? Wer? Wer kann sich selber retten? Niemand. Gott allein kann retten. Aber wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Und hier tun sich bereits, ja, das wissen wir alle, unüberbrückbare theologische Gräben auf. Wie froh und dankbar bin ich, dass wir die Bibel haben, dass wir ganz klar und eindeutig wissen können und nicht in die Irre geführt werden. Wie beantwortet jemand, der der Lehre der Allversöhnung anhängt, diese Frage? Wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Wie beantwortet er sie? Alle. Schlussendlich alle. Und ganz, 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 ganz schlussendlich sogar der Satan. Das ist die klassische verdorbene dämonische Lehre der Allversöhnung. Die hat null Basis in der Heiligen Schrift. Aber durchseucht wie Sauerteig viele, viele, viele Gemeinden. Heute sowieso, Emerging Church und so weiter. Das ist nur noch Allversöhnung. Oder der Calvinist? Wie würde er diese Frage beantworten? Wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Der Calvinismus. Oder auch große Teile der reformatorischen Theologie. Wie würden sie antworten? Ihre Antwort wäre etwa so: Wer von Gott vor Grundlegung der Welt schon erwählt wurde zum ewigen Leben, der wird errettet und geht ein ins ewige Leben, unweigerlich. Wer von Gott nicht erwählt wurde, endet ebenso unvermeidlich, unweigerlich in der ewigen Verdammnis. Das ist die Lehre des Calvinismus. Er hat Renaissance, Massen von Gemeinden kippen in die calvinistische Philosophie. Es ist eine schreckliche Verleumdung des Wesens Gottes darin. Der Mensch hat keinen freien Willen. Er ist von Gott bestimmt, zum Tod oder zum Leben, genau nach der Souveränität Gottes, wie es diesem Gott gefällt. Das ist nicht mein Gott. Das ist nicht mein Gott. Und es ist nicht der Gott der Bibel. Denn was haben wir vorher gesagt? Der Gott der Bibel ist ein Retter. Er ist ein Rettergott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In diesem Kapitel 18 hier wird nun praktisch in jedem Abschnitt dieser rettende und auch ausharrende Glaube verkündigt. Es ist Gott so wichtig. Die zentralen Aussagen: Jeder Mensch schuldet Gott Glauben. Das haben wir schon oft gesagt. Ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Jeder Mensch schuldet Gott Glauben. Jeder Mensch steht in dieser Schuldigkeit vor Gott. Gott wird von jedem Menschen, der den Eingang in den Himmel möchte, was fordern? Diesen Glauben. Glauben. Und jeder Mensch hat eine Zeit in seinem Leben, wo er oder sie glauben kann. Glauben könnte. Das heißt, aktiv Gott suchen und schlussendlich Christus sein Leben im Glauben übergeben. Jeder Mensch hat eine solche Zeit in seinem Leben, wo er nach Gott fragen könnte. Wo er konfrontiert wird, und sei es nur durch die Natur, dass er mit Gott konfrontiert wird und nach Gott fragen könnte. Und sobald ein Mensch nach Gott fragt, was passiert, da wird Gott aktiv. Da wird Gott aktiv. Und dem aufrichtigen Fragenden lässt es Gott gelingen und Christus wird ihm begegnen. Ob er noch nie den Namen Jesus gehört hat oder nicht. Und eine wichtige, weitere zentrale Aussage immer wieder in diesem Kapitel ist die Bedeutung von Glauben. Auf verschiedenste Weise wird rettender, ausharrender Glaube charakterisiert, dargestellt. Denn wir müssen wissen, was Glauben ist. Nur durch Glauben können wir von Gott errettet werden. Nur durch Glauben. Und aus diesem Kapitel lernen wir zum Beispiel, Glauben bedeutet, sich unterordnen, sich demütigen, sich erniedrigen. Denken wir an den Zöllner. Die eigene Verlorenheit und Bedürftigkeit zugeben und entsprechend handeln. Denken wir an die bittende Witwe. Und Glauben heißt, so schön demonstriert in diesem Kapitel, sich möglichst groß machen. Nein, sich klein machen, klein machen, klein machen, werden wie ein kleines Kind im Herzen. Darin, wie wir Christus empfangen, aufnehmen, wie ein kleines Kind, in vollem Vertrauen, das ist das Beste für mich. In Dankbarkeit nehme ich Christus an. Das ist auch Glauben. Aber das Kapitel zeigt noch mehr. Es zeigt auch sehr deutlich, welcher große Gegensatz diesem Glauben gegenübersteht, entgegensteht, im Menschen drin, im Wesen des Menschen. Wir sind dem begegnet, diesem Stolz, der Ich-Sucht, richtiggehend Ich-Sucht, oder eben ein gutes Wort ist Ruhmsucht, süchtig nach gerühmt werden, gelobt werden, geehrt werden, bis hin zu angebetet werden. Hochmut, die Selbsterhöhung, heute oft schön ausgedrückt mit Selbstverwirklichung. Selbsterhöhung, das führt zu einem völlig falschen Selbstbild. Ich fühle mich plötzlich so überlegen, wenn ich an viele andere Menschen denke. Wow! Hey, das ist ja, schau mal, wo die sind, was die wissen und was ich weiß. Hey, ich bin ein super Typ. Denken wir an den Pharisäer. Denken wir an das Wesen der Jünger, das soeben im Zusammenhang mit den Kindern so aufgeblitzt ist. Denken wir jetzt hier an den reichen Jüngling. Wir wollen den Abschnitt lesen, Lukas 18. Ich lese Vers 18 bis 30. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Ich bin ziemlich sicher, hier war eine lange Pause. Und es kam nichts vom Obersten auf diese Aussage. Und darum hat der Herr Jesus weitergesprochen. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da war wieder eine lange Pause. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Nachdem hat er ihn ja gefragt: Wie komme ich ins Reich Gottes oder erbe ich ewiges Leben? Und dann gibt er eine Erklärung. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus, du Retter. Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder oder Äcker, wie es in Matthäus und Markus noch heißt, verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge, in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und die Begebenheit hört auf mit diesen Worten des Jesus, mit dieser Verheißung. Und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Es hat uns doch einiges zu sagen, dieser Abschnitt. Wir haben schon so viel davon gehört letzten Sonntag. Und ich hoffe, dass ihr das auch wieder anschaut, nochmals. Ich möchte heute einfach noch Punkte hervorheben, die mir persönlich wichtig wurden. Der Oberste hier, der diese Frage an den Herrn Jesus richtet, diese Frage, ist das so eine Feld-Wald-Wiesen-Frage. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Nein, es ist die wichtigste Frage, die auf dieser Erde, in diesem Leben gestellt werden kann. Nach dem Tod wirst du sie nicht mehr stellen. Kein Mensch wird sie mehr stellen. In diesem Leben die allerwichtigste Frage, die ein Mensch stellen kann. Und ich kann euch sagen, dieser Mann stellte diese Frage mit Aufrichtigkeit. Oder glaubt ihr nicht? Ich bin fest davon überzeugt. Mit Aufrichtigkeit. Er wollte ganz sicher nicht, wie so oft die Pharisäer, Christus herausfordern einfach und eine Fangfrage stellen. Das glaube ich nicht. Er stellte sie mit Aufrichtigkeit. Und er ist jung. Und er ist sehr reich. Und er ist aus der Oberschicht. Was bedeutet das? Das heißt, sein Reichtum bestand ganz sicher nicht nur aus Geld und Besitz, sondern auch aus was? Also war vielleicht der wesentlichste Punkt seines Reichtums. Es bestand aus Ansehen, Ehre bei den Menschen, Wichtigkeit, Macht, Einfluss, Selbstbewusstsein, Selbstüberzeugung, die kaum gesteigert werden konnte. Das war mit drin in diesem sehr Reich. Und er hatte doch allen Grund, stolz auf sich zu sein. Er war ein super Typ. Man kann es nicht anders ausdrücken. Er war ein super Typ. Er war ein guter Mensch. Glaubt ihr das? Denkt ihr, er hat irgendetwas anderes über sich gedacht als das? Dass er ein super Typ war und ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Es ist wichtig, sich dies bewusst zu machen, um die Reaktion des Herrn Jesus dann eben in Vers 24 und 25 richtig zu verstehen. Und er hatte etwas sehr Gutes, dieser junge Mann. Sein Gewissen war ganz offensichtlich noch wach. Er hatte irgendwie eine ungute Ahnung. Wenn er an den Tod dachte und an die Ewigkeit danach, vielleicht hatte er kurz vorher einen nahestehenden Menschen sterben sehen. Könnte gut sein, dass dieser Supertyp mit dieser Frage zum Herrn Jesus kommt. Er hat eines erkannt. Ich wünschte mir, wir würden das genauso klar erkennen und wären uns dessen genauso deutlich bewusst, wie dieser junge Mann hier in diesem Moment sich bewusst war über diese eine Tatsache. Was denn? Das Leben eines jeden Menschen hängt zu jedem Zeitpunkt an einem dünnen Faden. An einem dünnen Faden. Meinst du, das sei bei über 80-Jährigen so? Nein. Es ist ein Hauch. Gott muss nur seinen Atem zurückziehen von dir, von mir. Und wir sind tot. Jedes Leben hängt an einem sehr dünnen Faden. Verinnerlichen wir uns das, um klug zu werden, nicht um Angst zu haben. Das wäre völlig, das bringt überhaupt nichts. Du musst nicht Angst bekommen, aber du musst klug werden über diese Tatsache. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Liebe Geschwister, lasst uns weiter beten, dass in unserer Umgebung diese Frage unter unseren Mitmenschen ausbricht wie eine Panik. Ich meine es genauso. Dass diese Frage unter unseren Mitmenschen ausbricht, in unserer Umgebung. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen und nicht in der Hölle zu enden? Die Hölle wird in Kürze beginnen, hier auf Erden. In Kürze. Oder hat schon an verschiedenen Orten. Nicht die definitive Hölle, ihr wisst, was ich meine. Dieser Mann hier, er hielt sich selber für einen guten Menschen. Und natürlich hielt er erst recht Christus für einen guten Menschen. Und er staunte aufrichtig über das Wesen, die Weisheit und die Liebe dieses Rabbi. Er bewunderte ihn. Ich bin sicher, er liebte ihn. Er liebte Jesus. Mit dem Vers 19, wo da steht, Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Damit stellt der Herr Jesus eigentlich eine Gegenfrage. Weißt du nicht, junger Mann, dass niemand gut ist als Gott allein? Und hier an diesem Punkt war schon eine erste wesentliche Entscheidung. Hier hätte der junge Mann Antwort geben können, denn Christus hat ihm eine Frage gestellt. Aber er hat es offenbar nicht getan. Und so spricht Jesus weiter zu ihm. Vers 20, du kennst die Gebote und so weiter. Stellen wir uns vor, er hätte in diesem Moment erkannt, was Petrus in einer ganz ähnlichen Situation erkannt hat. Wo Christus sie gefragt hat, Jünger, was sagen die Leute, wer ich sei? Und für wen haltet ihr mich? Und auf die Frage des Herrn jetzt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Hätte er antworten können, wie Petrus. Jetzt glaube und erkenne ich, dass du Gott bist. Niemand ist gut als Gott. Jetzt ist der Groschen gefallen. Du bist Gott. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hätte hier passieren können. Der Herr hat ihn gerufen, innerlich schon, zu dem. Gezogen. Aber sein Ich war ihm im Weg, um das Richtige zu erkennen und auszusprechen. Und so hat ihn der Herr Jesus weiter herausgefordert. Was für ein Meister. Vers 20. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden. Deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und hier wird es nun wirklich sehr, sehr traurig. Hier kommt nun diese hässliche Fratze des Stolzes. Der Selbsterhöhung, der Ruhmsucht, ans Licht, diesem jungen Mann. Welche total falsche Selbstwahrnehmung des eigenen Ego vor dem heiligen Gott. Und so hat der Herr Jesus Christus diesen Pfeil abgeschossen. Und ich kann euch sagen, aus Liebe und nochmals aus Liebe hat er diesen Pfeil abgeschossen, der punktgenau das ganze Lügengebäude des jungen Mannes aufdeckte. Vers 22. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Bei Markus ist es noch viel extremer ausgedrückt in diesem letzten Teil. Und komm, nimm dein Kreuz. Dieser Supertyp. Ein Kreuz. Und folge mir nach. Es kommt hier ans Licht, dass tatsächlich sein Reichtum sein Ein und Alles war. Es war sein Leben. Sein Ego, das, was ihn ausmachte, seine Selbsteinschätzung, Selbstüberzeugung. Aber sein Reichtum war auch sein Ansehen bei den Menschen, seine Ehre und Karriere, seine Macht, die er damit hatte, Einfluss und Wichtigkeit. All das sollte er eintauschen. Eintauschen gegen ein Kreuz. Gegen ein Kreuz. Das ist ein Hinrichtungsinstrument, das ihn selber, sein Ego, töten würde. Glaubst du das? Dass das das Kreuz ist? Dass das unser Kreuz ist? Und dazu sollte er so auf diese Weise mit diesem Kreuz, diesem hier nachfolgen, den er soeben noch guter Meister genannt hat. Und er sollte dem Willen eines anderen gehorchen. Ja, wozu denn das? Er hatte wahrscheinlich schon fast seine eigentliche Frage an den Herrn Jesus wieder vergessen darüber. Derart unerwartet, derart schockierend war die Antwort dieses guten Meisters. Ja, wozu denn sollte er das tun, liebe Geschwister? Wissen wir es noch? Wozu? Um gerettet zu werden, um das ewige Leben zu erben. Gilt das auch für uns? Ja. Es bedeutet dies ganz einfach an Jesus glauben. An Jesus glauben. An Jesus glauben und dadurch gerettet werden, bedeutet das Kreuz auf sich nehmen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Anerkennen, wie hoffnungslos, ungenügend auch meine besten Qualitäten sind. Völlig nichts an diesem jungen Mann hätte Gott beeindruckt. Nichts, aber auch gar nichts. An Jesus glauben. Und es bedeutet, meinen Stolz und alles, was damit zusammenhängt, meine Selbsterhöhung, dem Tod am Kreuz zu übergeben und immer wieder bewusst dort zu platzieren. Verstehen wir jetzt, wie wichtig es ist, unser Kreuz zu akzeptieren, zur Nachfolge? Es ist nicht ein für alle Mal okay mit unserem abscheulichen Egowesen nach unserer Bekehrung oder Wiedergeburt. Nein, das stimmt nicht. Es ist nicht ein für alle Mal schon okay. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich möchte noch kurz drei Arten schildern, wie die Menschen auf diese Aufforderung des Herrn Jesus reagieren. Auf diese Aufforderung. Komm, folge mir nach. Verkaufe alles, was du hast. Die erste Art ist, sie lassen sich überführen. Sie erkennen, wie faul und hohl ihr vermeintlicher Reichtum ist, nämlich der Stolz des Menschen. Und tauschen diesen vertrauensvoll ein gegen das ewige Leben in der Herrlichkeit mit Christus. Das ist die eine Art, wie man auf den Ruf des Herrn reagieren kann. Und voll dem, der so reagiert. Die zweite Art ist, die Menschen lehnen ab. Betrübt, beleidigt, im Stolz verletzt, traurig, wie unser reicher junger Mann, der doch aufrichtig sich ewiges Leben wünschte, der erahnte, dass er zwar alles Mögliche besaß, aber nicht das ewige Leben. Er wusste es. Aber vielleicht, das wissen wir nicht, gehörte er auch zu der dritten Gruppe von Menschen. Und dies ist nun eine sehr große Gruppe. Unter Christen. Sie sagen, ja Herr, ich komme. Ich werde dann das Kreuz aufnehmen und dir nachfolgen. Sobald ich noch ein bisschen das Leben kennengelernt habe, was da so läuft und wie es so funktioniert in dieser Welt. Und bis dahin glaube ich ja vorerst mal schon an dich. Und wenn es sein muss, halte ich auch verschiedene äußerliche Vorschriften ein. Und der Herr ruft sie wiederholt in seine verbindliche Nachfolge. Und sie sagen jedes Mal ja mit ihren Lippen oder mit ihrer äußerlichen Frömmigkeit. Und in ihrem Herzen gehen sie weiter den Weg ihres Stolzes und ihres eigenen Lebens. Und das Herz verhärtet sich immer mehr gegen den Ruf des Herrn. Viele Menschen werden einmal in die Ewigkeit eingegangen sein, meinend, sie hätten doch an Jesus geglaubt. Aber sie wollten beides, beides. Christus, das ewige Leben und ihren eigenen Reichtum, ihr eigenes Leben und Willen behalten. Ganz, ganz viele Christen. Beten wir weiter um Erweckung und Überführung in unserer Umgebung. Es ist so ernst, aber es ist so deutlich und klar, der Ruf des Heilandes. Mit dem Bild vom Kamel und vom Nadelöhr macht der Herr Jesus klar, wie unmöglich es ist, beides zu haben. Das eigene Leben, die eigene Lust auf dieser Welt und dann nachher das ewige Leben nach dem Tod. Genauso unmöglich, wie ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr geht. Ja, nur Gott kann Menschen retten, sagt Vers 27. Und die Bibel beantwortet diese Frage so klar und deutlich. Wer wird von Gott errettet zum ewigen Leben? Auf vielfältige Weise, überall in den Evangelien, in den Briefen, bekommen wir die Antwort darauf. Ich möchte hier aufhören, ich hätte noch gerne etwas gesagt zu Vers 29 und 30. Das machen wir dann das nächste Mal. Es ist wichtig zu beachten, was in dieser Aufzählung des Herrn fehlt an Dingen, die wir nicht zurückverheißen bekommen. Das wird mir noch ein sehr wichtiger Punkt sein. Ich lese zum Schluss Lukas 14, Vers 26 und 27. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, wir wissen, gemeint ist, wer ihn mehr liebt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du der Retter, Heiland bist. Dass du ja erschienen bist als die menschenliebende Gnade Gottes, um uns können zu retten, zu erlösen, durch das Vergießen von deinem Blut. Wir danken dir, Herr, für den Preis, den du gezahlt hast. Der ist unbezifferbar hoch. Dein Blut ist vergossen. Geflossen, damit wir definitiv gerettet werden können aus der Verlorenheit, aus der Hölle, aus der Finsternis und dürfen eingehen in die Helligkeit. Wir danken dir dafür, Herr, und dass du so klar und deutlich zeigst, was Glaube bedeutet, was rettender Glaube meint. Es ist nicht kompliziert, es ist ganz einfach. So einfach, dass es ein Kind kann verstehen kann. Und wir sollen sogar werden wie ein Kind in diesem Verständnis. Dass wir alles nur von dir erwarten und von uns selber gar nichts. Dass wir von uns überhaupt nichts mehr halten, aber alles von dir halten, Herr. Es ist so einfach. Wir danken dir, Herr, für deine Erlösung, für den Weg, den du uns vorausgegangen bist, dass wir nachfolgen dürfen, dass wir nicht selber den Weg in die Irre müssen gehen, in den Tod, ins Verderben, sondern dass wir einen gebahnten Weg dürfen gehen, den, den du gegangen bist. Und du willst uns ganz sicher nicht allein auf diesem Weg und auch nicht umkommen auf diesem Weg. Nein, niemand kommt auf diesem Weg dir nachher. Niemand wird zu Schande. Wir danken dir dafür, Herr. Segne es jedes, ganz speziell unseren Kindern nachher. Herr, die Zeit ist so ernst und so fortgeschritten, aber wir befehlen sie einfach in deine Hände. Wir bitten um deine Stärkung von jedem Einzelnen. Amen.
Ja, vielen Dank für das Wort, das wir hören dürfen. Ich glaube auch, dass es nicht Zufall ist, dass es der Geist Gottes so geleitet hat, dass wir zweimal hintereinander das Thema gehabt haben. Ich glaube, es ist etwas, was uns auch vieles zu sagen hat, dass wir unser Leben auch überprüfen, darüber nachdenken, dass wir nicht einfach das schnell abtun, das gilt ja der Ungläubigen, sondern es geht um eine Standortbestimmung, die wir auch tun können, gerade anhand von diesem Text, an was hängen wir unser Herz auch. Ja, wir wollen noch ein Lied singen miteinander, das auch eine Antwort kann sein auf die Predigt, die wir gehört haben. Das Lied 198, Nimm mein Leben, Jesus. Das 198. Ich lese uns die erste Strophe noch vor von diesem Lied und nachher singen wir es dann. Nimm mein Leben, Jesus, dir übergebe ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stund sei dir geweiht, jede Stund sei dir geweiht. Ja, möge das zutreffen, dass unsere Herzen ein Tempel und ein Thron von unserem Herr Jesus sind. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke vielmals für das Wort, das wir haben dürfen hören. Ja, danke, dass wir auch gerade zweimal jetzt das Wort bekommen haben, wo wir wirklich auch uns auffordern, zum Standortbestimmung machen, zum Nachdenken über unsere Prioritäten, was ja wirklich wichtig ist, wo wir stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du das auch machst in unseren Herzen, dass wir lernen können, nach dem Reichtum auch zu streben, der bleiben wird, der ins ewige Leben führt, wo auch einen Schatz in der Ewigkeit haben wird. Ja, hilf uns auch, den Mut haben, loszulassen, dort, wo es nötig ist. Ja, alles in unserem Leben auch dir anzuvertrauen. Ja, wir wollen auch bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Wir wollen dich auch bitten, um Stärkung, gerade auch in Schwierigkeiten, ja, dass du uns hilfst, auszuhalten und einfach festzuheben an dir, mit deiner Hilfe auch zu rechnen. So bitten wir um dein Mitkommen, auch in die Woche. Amen.
Amen.
Ich möchte noch lesen zum Schluss aus Offenbarung 22, ein paar Verse. Ich fange an im Vers 12, Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Dann nur ab Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ja, sind Gott befohlen und ganz einen guten Sonntag.